Hallo und herzlich willkommen bei Papa Hamsterrad, Servus Berufung. Der Podcast für neue berufliche Perspektiven, Erfüllung und Sinn. Ich bin Claudia Scheer, dein Host und die Expertin für den beruflichen Neustart mit all seinen Facetten. Wenn du gerade merkst, dass du dich in deinem Job nicht mehr wohlfühlst, du beruflich um- oder wieder einsteigen möchtest, dann erfährst du hier alles über berufliche Veränderung, Berufsorientierung und Sinn. Hallo und herzlich willkommen zu Papa Hamsterrad Servus Berufung. Und heute habe ich wieder einen tollen Gast bei mir. Und da muss ich euch zuerst ein bisschen die Geschichte erzählen, wie ich zu diesem Gast gekommen bin. Und zwar war ich bei der Speaker Night Vienna und sie war eine der Keynote-Speakerinnen. Und sie hat mich mit ihrer Geschichte, die sie in dieser Keynote erzählt hat, vom Hocker gehauen. Und ich habe mir sofort gedacht, die möchte ich bei mir im Podcast drin haben. Das ist so ein tolles Role Model. Und deshalb begrüße ich hier ganz, ganz herzlich Christina Sichtmann. Hallo Christina.
Hallo liebe Claudia. Vielen Dank für dieses nette Intro. Ich freue mich, dass ich heute bei dir im Podcast sein kann.
Ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst und quetscht das sogar in deinen Kurkalender, da, Reha-Kalender. Und liebe Christina, du hast kannst du dich noch erinnern, was du als Kind werden wolltest?
Ich hatte keinen konkreten Berufswunsch als Kind, interessanterweise. Das ist ganz lustig, weil vor kurzem haben meine Eltern ein Buch hervorgeholt, als ich konfirmiert wurde. Da habe ich reingeschrieben, was ich später mal machen will. Das fand ich sehr langweilig, weil ich habe reingeschrieben, ich will Jus studieren. Das habe ich nie gemacht.
Okay, aber studiert hast du, ne?
Genau, ich habe studiert. Ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert, weil mein Gedanke damals war, ich wollte drei Dinge als Jugendliche. Ich wollte einen Job, bei dem ich viel reisen kann und die Welt entdecken kann. Ich wollte einen Job, bei dem ich viel Englisch sprechen kann. Und, das ist ganz interessant, ich wollte damals schon in Wien leben. Aber das war völlig nicht denkbar. Ich bin in Deutschland aufgewachsen. Damals war es auch noch nicht EU. Und also das war mein Wunsch. Und heute bin ich hier gelandet. Und
jetzt
habe tatsächlich alle drei Dinge realisiert. Also ich habe einen Job, bei dem ich viel reisen kann, bei dem ich viel Englisch spreche und ich lebe in Wien.
Ja, Wahnsinn. Du, und woher kommst du eigentlich? Aus welcher Stadt?
Ich bin aufgewachsen in Schwäbisch Hall. Das ist ein relativ kleiner Ort, eine kleine Stadt in Deutschland, im Süden von Deutschland.
Ja, das ist in Bayern oder so dort irgendwo, oder?
Das ist in Baden-Württemberg. Das ist Baden-Württemberg. Okay. So eine Stunde weg von Stuttgart.
Okay. Ja. Genau, also du hast Wirtschaftswissenschaften studiert. Und was hast du dann weitergemacht? Erzählst uns ein bisschen, wie es beruflich dann weitergegangen ist.
Gerne. Wie das bei BWLern so ist. Ich habe also Schwerpunkt BWL gehabt. Ich habe studiert an der Universität Hohenheim. Und ich habe dann ein paar Wochen begonnen zu arbeiten in einer Unternehmensberatung. Und ich habe dann festgestellt, dass das nichts für mich ist. Und dann bin ich wieder zurück auf die Uni gegangen und habe mit dem Doktorat begonnen. Und meine Hauptmotivation war einerseits, dass es mir große Freude bereitet hat, während des Studiums auch zu forschen. Ich liebe Statistik. Ja, also wenn man mir Daten gibt zum Auswerten, bin ich glücklich. Und ich bin auch ein sehr freiheitsliebender Mensch. Und diese Tätigkeit auf der Uni, die hat mir die Möglichkeit gegeben, selber zu gestalten, was ich inhaltlich tue vor allem.
Okay.
Genau, und dann bin ich, dann habe ich promoviert. Und dann nach meiner Promotion hatte ich das große Glück, dass ich auf eine Juniorprofessur berufen wurde an der Freien Universität Berlin, was damals wirklich toll war. weil es ein ganz neues Modell war, so eine Juniorprofessur auszugestalten. Und da war ich dann 2,5 Jahre und dann habe ich einen Professor, eine Koryphäe in meinem Fachbereich, auf einer Konferenz getroffen und der hat dann gesagt, hey, ich finde es eine gute Idee, wenn du nach Wien kommst. Und so bin ich in Wien gelandet.
Okay, super.
Ja. Genau. Und habe mich dann dort habilitiert. Also nach der Promotion.
Mhm.
Genau.
Und hast du dann auch eine Professur bekommen?
Nein. Also da ist das Leben dazwischen gekommen.
Okay, was ist passiert?
Also ich habe 2014 eine Krebsdiagnose bekommen. Und das war kurz vor meiner Habilitation und kurz vor dem Moment, würde ich sagen, wo man dann als Wissenschaftlerin eine Professur bekommt. Ja, also das war die Ausbildung als Wissenschaftlerin ist sehr, sehr lange. Promotion, Habilitation, also das dauert, würde ich mal sagen, im Minimum 8 Jahre, eher 10 Jahre. Und dann kann man sich schon ausrechnen, wie alt man dann ist. Und natürlich ist diese Karriere auch in gewisser Weise eine Einbahnstraße, weil man einerseits sich auf sein wissenschaftliches Fachgebiet konzentriert. Jetzt habe ich ein Fachgebiet, das ist Marketing. Das ist noch in der Praxis relativ gefragt. Also damit habe ich Glück. Und trotzdem ist man natürlich schon relativ alt, wenn man mit dieser Ausbildung fertig ist, um dann tatsächlich irgendwo in der Praxis eine Stelle zu bekommen. Und da muss man auch noch eines dazu sagen, es ist nicht nur diese Einbahnstraße, sondern man hat als Wissenschaftler auch sehr, sehr viele Freiheiten. Und einen vergleichbaren Job zu finden, ist gar nicht so einfach.
Das verstehe ich, ja. Du hast ja in deiner Keynote auch erzählt, dass du in deinem Job, bevor die Krankheit irgendwo diagnostiziert worden bist, schon sehr, sehr gestresst warst, ne? Schon sehr belastet auch.
Ja, also das war so. Leider ist es so, aber da kann man nichts ändern. Momentan noch nicht. Leider ist es so, dass man, um dort zu realisieren, wirklich sehr, sehr viel Zeit investieren muss. Also es ist, man wird gemessen an den Publikationen, die man hat. Und die Anzahl der Publikationen, die man hat, ist eine Funktion des Zeiteinsatzes, den man investiert.
Mhm.
Und ich habe mich entschieden, dass ich gerne eine Familie haben möchte. Und dann habe ich 2009 habe ich ein Kind bekommen und mein Mann, der war auch nicht in Wien, der war in Deutschland. Und dann war ich sozusagen unter der Woche Alleinerzieherin mit einem kleinen Kind und habe trotzdem diesen 40 und mehr, würde ich mal sagen. Also als ich noch kein Kind hatte, da habe ich so zwischen 60 und 80 Stunden pro Woche gearbeitet.
Wahnsinn.
Aber das konnte ich natürlich nicht mehr.
Ja.
Und das würde ich auch sagen, das ist normal in dieser Profession. Also das ist, meine Kollegen arbeiten auch alle immer noch am Wochenende, die in einem frühen Stadium sind. Und ja, also so war die Situation. Das konnte ich natürlich dann mit dem kleinen Kind nicht machen. Und es war schon sehr, sehr anstrengend. Wenn man dann auch sieht, dass in so einer Phase gerade viele männliche Kollegen an einem vorbeiziehen, die eben nicht hauptverantwortlich sind für ein Kind, die meistens auch, wenn sie eine Familie haben, jemanden haben, der sich um das Kind, um die Kinder kümmert. Und das ist leider immer noch so. Und obwohl man schon sagen muss, dass man in Wien, habe ich das so empfunden, dass ich in einer privilegierten Position bin. Also bevor ich nach Wien gekommen bin, war ich in Frankfurt. Und hatte dort Freundinnen, die auch kleine Kinder hatten und die waren in einer viel schlechteren Situation als ich, weil zumindest hatte ich einen Krippenplatz für mein Kind und es war auch noch der kostenlose Kindergarten. Also ich hatte nicht diese finanzielle Belastung, muss ich schon sagen. Das hat mir sehr geholfen in dieser Phase.
Ja, es ist ja die Belastung einer Mutter ist ja an sich schon von Ist ja schon recht viel zu tun, ne? Und dann noch Vollzeit quasi oder mehr als Vollzeit noch nebenbei arbeiten, das ist natürlich dann schon ein ordentlicher Workload. Ne?
Ja, das war ein großer Workload und ja, ohne die Hilfe, also meine Mutter hat mich damals sehr unterstützt und die ist aus Deutschland gekommen und auch eine Leihoma, die ich hatte in Wien, also ohne die beiden hätte ich das nicht geschafft. Also auch man braucht jemanden, der dann einspringt und der dann da ist. Und weil das Wichtigste war für mich immer, dass es meinem Kind auch gut geht. Also das
ja,
ist,
natürlich. Ja.
Ne, und ja, und als mein Kind 4 Jahre alt war, habe ich eben dann diese Krebsdiagnose bekommen. Und dann hat sich mein Leben 180 Grad verändert.
Was ist dir da durch den Kopf gegangen, als du diese Diagnose gekriegt hast? Oder hast du mal gar nichts gedacht? War lauter Schock.
Das war ganz interessant. Am Anfang natürlich habe ich gedacht, ich schaffe das jetzt nicht mehr. Es sind noch Sachen vorher passiert, das die ganze Dreivierteljahr vorher sind ziemlich viele blöde Dinge in meinem Leben passiert. Da hatte ich auch schon gesundheitliche Probleme und dann gab es viele berufliche Rückschläge, private Rückschläge. Und dann war es sozusagen der Höhepunkt meiner Krebsdiagnose. Und dann habe ich erst mal gedacht, ich schaffe das jetzt nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Und dann aber gab es dort auch 2 Menschen, die mich sehr aufgefangen haben. Und dann habe ich plötzlich so einen Turnaround auch gemacht. Nämlich, dass ich plötzlich Erleichterung verspürt habe. Das hört sich interessant an.
Ja.
Aber diese ganzen Dinge, die mir vor meiner Krebsdiagnose passiert sind, die sind teilweise auch auf meinen körperlichen Zustand zurückzuführen, dass ich mich immer so schwach gefühlt habe, dass ich immer gedacht habe, oh, ich schaffe das nicht mehr. Was ist nur mit mir los? Ja, ich kann einfach nichts mehr. Und dann eine Krebsdiagnose zu haben und kein Burnout zu haben, das war schon fast eine Erleichterung, weil bei der Krebsdiagnose habe ich dann hat mein Arzt mir gesagt, Frau Sichtmann, das ist eine Diagnose, aber es gibt dafür einen Weg, wie wir Ihnen helfen können. Und so sieht dieser Weg aus. Und das hat mich sehr erleichtert.
Mhm.
Und dann ist es noch so gewesen, dass ich eben auch ein Mensch bin, der auch selber Verantwortung für sich übernimmt. Und ich habe dann nach relativ kurzer Zeit mich gefragt, was kann ich denn selber tun, damit ich wieder gesund werden kann. Weil das große, die Ängste und die Sorgen, die man hat, in so einer Situation sind, vor allem, wenn man das Gefühl hat, man kann in seinem Leben nichts mehr selber bewirken. Man hat das Leben nicht mehr so unter Kontrolle. Also du kannst nicht wirklich selber was tun, wenn du plötzlich so eine Erkrankung hast. Und dann habe ich aber mir überlegt, was steht denn in meiner Macht, dass ich tun kann?
Mhm.
Und es sind am Anfang ganz einfache Dinge. Also wir können an unserem Körper beginnen. Wir können Ernährung, Bewegung, Entspannung, damit können wir jetzt in diesem Moment beginnen, was zu verändern und es positiv zu beeinflussen. Und das habe ich dann gemacht, Stück für Stück für Stück. Mit dem habe ich begonnen und habe dann eben auch begonnen, darüber zu reflektieren, was will ich denn in meinem Leben?
Mhm.
Weil der Moment meiner Krebsdiagnose habe ich auch den Eindruck gehabt, ich habe mich sehr verrannt, auch in diese Wissenschaftskarriere, weil ich immer gedacht habe, oh, du musst es schaffen und du musst es bekommen. Und dann habe ich aber festgestellt, hey, was von dem oder welcher Anteil von dem bin auch wirklich ich?
Mhm.
Und es war dann in dem Moment auch klar, dass es mit dieser Wissenschaftskarriere nichts mehr wird.
Mhm.
Also, dass ich einfach jetzt durch diesen langen Krankenstand und durch diese Therapien und dass ich danach ja auch nicht Also ja, man kann eben nach so einer Erkrankung nicht wieder so leben wie vorher.
Ja.
Und das war dann der Moment, wo ich mir überlegt habe, was, ja, okay, was willst du jetzt im Leben? Was machst du?
Ja. Und zu welchem Schluss bist du da gekommen?
Ich glaube, mit dieser Überlegung bin ich immer noch nicht fertig. Ja. Obwohl es schon vor 10 Jahren begonnen hat. Und das ist auch okay so, wenn ich mich immer wieder neu erfinde.
Mhm.
Ich mache Dinge, also ich habe dann damals begonnen, mir zu überlegen, wo kannst du denn ansetzen? Wo kannst du ansetzen? Was kannst du gut? Und dann habe ich mir überlegt, also was ich gut kann, ist schreiben, weil das habe ich mein Leben lang gemacht.
Mhm.
Und was ich gut kann, ist auch andere anleiten zu schreiben. Also ich habe in meiner Tätigkeit immer sehr gerne Studierende betreut bei ihren Abschlussarbeiten.
Mhm.
Und dann habe ich begonnen damit und habe erstmal eine Schreibtrainerausbildung gemacht. Und das war sozusagen der Beginn. Dann hatte ich diese Ausbildung, da wusste ich auch nicht so ganz genau, was fange ich jetzt damit an.
Mhm.
Dann habe ich begonnen, Schreibworkshops zu machen für Studierende. Und dann passieren im Leben ja immer so Dinge, wenn man dann sowas macht, dass einem dann die Chancen offeriert werden. Also ich habe die Möglichkeit bekommen, durch einen ganz lieben Kollegen in Deutschland, dass der gesagt hat, hey, das hört sich super interessant an, was du machst, und komm doch mal zu uns auf die Uni und wir machen einen Workshop für Doktorandinnen. Und dann habe ich das gemacht und das war sehr erfolgreich gleich. Und so habe ich begonnen. Von da habe ich dann alles weiterentwickelt. Also
mhm.
Ich habe dann irgendwann habe ich gewusst, ich möchte ein Online-Business aufbauen, weil das auch kompatibel ist mit meiner Erkrankung. Also ich habe eine chronische Krebserkrankung und das ist für mich schwierig, einen 40-Stunden-Job zu machen, wo ich irgendwo hingehen muss. Das schaffe ich einfach nicht mehr. Also ich schaffe immer tageweise zu arbeiten und dann bin ich auch voller Power und voller Energie. Aber ich brauche immer wieder Tage, wo ich mich ausruhen kann. Und da habe ich mir überlegt, ja, Online-Business, das ist super, weil das kann ich von zu Hause aus machen. Das ist auch super kompatibel mit einem Kind. Und darauf habe ich dann hingearbeitet. Da habe ich dann auch einen Podcast gestartet, ein Podcast-Projekt. Das habe ich dann im Lockdown realisiert. Das war der richtige Zeitpunkt dafür.
Ja.
Dann habe ich einen Podcast gestartet für Studierende. Der heißt, du schaffst das, erfolgreich deine Abschlussarbeit schreiben. Und durch das Feedback, das ich bekommen habe, habe ich gemerkt, dass das etwas ist, was mir unglaublich viel Freude bereitet. Und was mir sehr, wo ich auch gut bin. Und dann habe ich, irgendwann habe ich auch gewusst, hey, ich möchte Speakerin werden. Auch das kann ich gut. Also das ist natürlich auch durch meine Dozententätigkeit irgendwie so klar. Ich rede die ganze Zeit vor Studierenden. Und das hatte ich interessanterweise bis zu meiner Krebsdiagnose, da hatte ich nie so drüber reflektiert.
Ja.
Also das gehört zum Job dazu und man überlegt sich gar nicht so richtig, was ist denn meine Stärke oder was kann ich denn besonders gut. Und aber durch diese Situation, dass ich gezwungen war, mir eine neue Perspektive zu eröffnen und in eine andere Richtung zu gehen, war ich gezwungen, mir diese Gedanken zu machen. Also wusste ich, okay, das mit Präsentationen halten und auf der Bühne stehen, das ist auch so dein Ding. Dann habe ich auch eine Speaker-Ausbildung gemacht. Und dann habe ich mal das ist auch ganz lustig, weil die Dinge sind bei mir nicht so strategisch entstanden. Also auch, ich habe mir überlegt, ich will ein Online-Business, aber ich wusste nicht so ganz genau, wie und was ich da machen will. Und dann habe ich irgendwann mal begonnen, einen Kurs auszuschreiben für meine Kolleginnen und Kollegen, und zwar auf der ganzen Welt. Also ich habe ja auch ein Netzwerk, das habe ich auch gehabt aus meiner Tätigkeit auf der Universität. Und dann habe ich ein PDF zusammengeschrieben über ein Kursprogramm. Und bei dem ging es darum, wie man Veröffentlichungen schreibt, und zwar mit weniger Zeit bessere Veröffentlichungen schreiben. Und habe ich gedacht, naja, also wenn sich 3 anmelden, ist das super, weil das probiere ich jetzt einfach mal aus. Und dann haben sich 40 angemeldet.
Ah, super, toll.
Genau. Und da habe ich dann auch gemerkt, und das ist auch interessant oder wichtig für deine Zuhörerinnen und Zuhörer, glaube ich, das Wichtigste ist, dass man es einfach macht. Und du gehst natürlich das Risiko ein, dass du scheiterst, aber das macht nichts. Auch das ist ein Learning. Wenn du es aber nicht machst, dann hast du dieses Learning nicht. Mhm. Ich habe positiv noch negativ. Und ich habe einfach gemacht und habe dann auch das professionalisiert und habe ein Online-Business aufgebaut. Dann hatte ich einen weiteren Traum, den ich unbedingt machen wollte, realisieren wollte, nämlich so ein Coaching-Programm für Wissenschaftlerinnen. Und das habe ich auch realisiert. also ja, und an der Stelle stehe ich momentan. Es hat sich wieder ein bisschen was verändert in meinem Leben, weil ich 2023 dann nochmal in die Chemotherapie musste. Mhm. Also das ist leider bei meiner Erkrankung so. Toi, 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 hoffentlich passiert es nicht mehr. Aber ich musste leider nochmal in die Chemotherapie letztes Jahr und jetzt bin ich gerade auch wieder in so einer Phase, wo ich mir überlege, was mache ich denn, was will ich denn tun?
Also du hast da einen tollen Turnaround geschafft aus deiner Erkrankung heraus in eine neue berufliche Zukunft. Was denkst du denn, oder was hast du aus dieser Zeit der Erkrankung für dich mitgenommen? Was hast du an Erkenntnis dazu gewonnen?
Wenn man so eine Erkrankung hat, dann wird man plötzlich mit der Endlichkeit des Lebens konfrontiert. Mhm. Und dann werden so diese alltäglichen Sorgen, die man hat, die Ängste, die man hat, die werden unwichtiger. Die sind immer noch da. Ja. aber die wichtigste Erkenntnis war dann, ist immer noch, jetzt ist Zeit, deine Träume zu verwirklichen und jetzt ist die Zeit zu leben und nicht irgendwann anders, weil es kann jeden Tag passieren, dass du nicht mehr dein Leben so leben kannst, wie du es bisher gelebt hast. Mhm. Und Träume nicht mehr aufschieben. Ja. Und so das, was in einem drin ist, dass man das wieder mehr hervorholt, also ich hatte auch so das Gefühl, in meiner Wissenschaftskarriere habe ich mich ein bisschen verrannt, weil dort auch ein Habitus ist oder bestimmte Konventionen sind, bestimmte Vorstellungen, wie man etwas macht. Und ich habe gespürt, dann mit meiner Diagnose, das bin gar nicht ich. Mhm. Also ich habe mich viel zu stark dort angepasst oder von was mitreißen lassen. Viel zu stark war ich im Außen und habe mich nach außen hin orientiert, auch was relevant ist und was gesellschaftlich auch als Erfolg betrachtet wird. Und das hat aber gar nicht meinem Innersten entsprochen. Mhm. Also in meinem Innersten bin ich ein viel kreativerer Mensch und ja, das ist, glaube ich, die wichtigste Erkenntnis, die ich mitgenommen habe, dass es wichtig ist, seine Träume zu leben und man wieder selber zu sein. Mhm.
Ja, da verschieben sich die Prioritäten, gell? Wenn ja. Man weiß, dass man nur mehr bestimmte Ressourcen hat, also dass die endlich sind, also nicht unendliche Ressourcen. Ja. Ne? Da verschieben sich die Prioritäten. Ich hätte mir ja so einen Schreibcoach hätte ich mir in meinem Studium gewünscht, damals gab es das noch nicht. Dann hätte ich vielleicht meine Diplomarbeit aufs erste Mal fertig gemacht. Ja. Mittlerweile habe ich ein Studium abgeschlossen, aber es hat lang gebraucht. das, was du sagst, dieses auch so ein bisschen pfeifen auf ein bisschen auf die Konventionen und auf das, was außen gefordert wird oder so, das finde ich super, weil ich habe das bei meiner Mutter gesehen, ja, die ist dann nach mit zunehmendem Alter hat sie einfach auch drauf gepfiffen. Vorher war sie total angepasst, ja, und dann nach der Pension und mit zunehmendem Alter hat sie gemerkt, okay, was soll's, ich leb's jetzt, ja, und, ja. Und das war schon sehr, sehr viel, glaube ich, hat ihr auch einfach mehr gebracht, ja, also hat sie einfach mehr mitgenommen für ihr Leben.
Ja. Und unsere Gesellschaft ist sehr stark nach außen hin orientiert. Mhm. Also nach auch einem Erfolgsverständnis, das sehr nach außen orientiert ist, das sich bemisst an dem, was man hat und weniger nach dem, wie man ist. Und das ist natürlich, es ist gar nicht so einfach, weil die Menschen, also wenn man ausbricht aus sowas, die Menschen erstmal mit einem gewissen Unverständnis reagieren und damit gar nicht sich, damit nicht so gut zurechtkommen, würde ich mal sagen. Deswegen bedarf es wirklich Mut, dass man das macht.
Ja. Und,
also ich glaube, dass das aber auch die Ursache dafür ist, dass wir in unserer Gesellschaft zunehmend Menschen haben, die nicht mehr so gut mit dem Leben zurechtkommen, die Depressionen haben, die sich, also ich habe das jetzt vor kurzem erst gehört, dass wir heuer die höchsten Krankenstände haben. Also solche Krankenstände gab es noch nie. Und die meisten auch bedingt sind durch psychische Erkrankungen. Mhm. Und eine der Ursachen, die ich feststelle, ist schon, dass unsere Gesellschaft ein falsches Wertesystem hat. Mhm. Wie man zu leben hat und wie man Erfolg zu haben hat und was wichtig ist im Leben. Und möchte auch ermutigen, dass die Menschen da ausbrechen und wieder zu sich selber finden.
Ja, das ist eine wichtige Botschaft. Wie definierst du denn Erfolg für dich?
Also der größte Erfolg für mich ist, wenn ich im Flow bin.
Ja, das ist super, gell?
Also, ja, wenn ich so merke, hey, ich kann mich kreativ ausdrücken, egal in welcher Weise das ist. Das bedeutet ja nicht nur in Bezug auf die Arbeit, sondern du kannst auch im Flow sein in deinen Beziehungen. Du kannst auch im Flow sein mit deiner Gesundheit. Das ist für mich Erfolg.
Sehr schön.
Ja.
Sehr, sehr schön. Du hast ja dann deine eigene Akademie gegründet. Erzählst du uns da ein bisschen, was man da dir machen kann?
Ja, also ich habe die Fly High Akademie gegründet und die richtet sich an Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Und ich biete Coaching an im Rahmen von dieser Akademie, allerdings in der Regel in Gruppenprogrammen, weil ich auch festgestellt habe, dass es häufig gar nicht darum geht, dass man Beratungsbedarf hat, sondern Gleichgesinnte findet, um zu verstehen, mir geht's. Ich bin nicht allein, ja. Anderen geht es genauso. Ja. Und deswegen ist auch ein großes Ziel von dieser Fly High Akademie, dass ich Menschen auf der ganzen Welt vernetze. Mhm. Also ich sehe mich als Enablerin, würde ich mal sagen, in vielfältiger Weise. Nämlich als Enablerin in Bezug darauf, dass ich andere Menschen darin unterstütze, ihr Potenzial besser zu leben und wieder mehr Freude zu haben, zu arbeiten und wieder mehr Freude zu haben im Leben und auch wieder mehr im Flow zu sein. Und auch als Enablerin, dass ich die Menschen miteinander verknüpfe, miteinander verbinde. Und es ist ganz schön, dass in den Programmen, die ich mache, die Menschen tatsächlich wie so ein großes Netzwerk abbilden.
Ja, super. Das ist urschön, ja.
Ja.
Und kann man zu dir nur kommen, wenn man BWL studiert oder nimmst du alle Studienrichtungen?
Nein, ich nehme alle Richtungen. Also ich nehme alle Studienrichtungen. Es ist allerdings so, dass ich in der Fly High Akademie mich hauptsächlich auf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler konzentriere, die schon ein bisschen weiter sind in ihrer Karriere, weil die werden nämlich häufig vergessen. Also es gibt sehr viel Nachwuchswissenschaftlerinnen, die betreut werden, auch Studierende werden betreut. Aber wenn man dann ein bisschen höher gestiegen ist, dann gibt es niemand mehr. Dann glaubt man, man kann schon alles, man weiß schon alles. Ja. Ich meine, Professoren wissen wir ja, die können eh alles, oder? Ja, also das ist, aber die Fly High Academy ist auch nur ein Teil meiner Arbeit. Ich bin auch noch, ich bin Dozentin an der Universität Wien und ich bin auch noch in der Schweiz Dozentin an einer Fachhochschule und an einer Universität und das ist genauso Teil von meinem Job, wo ich auch meine eigenen Projekte umsetze. Also das ist auch ganz interessant, was ich so mitgeben kann aus dem, was ich gelernt habe. Ich habe mir nicht so sehr überlegt, was will ich haben.
Ja.
Also im Sinne von, das und das und das Berufsbild will ich jetzt umsetzen oder ich bin jetzt Coach. Also das könnte ich ja auch machen. Ja. Ich könnte mich jetzt definieren und sagen, ich will jetzt Coach sein. Und das habe ich aber nicht getan, sondern ich habe mir mehr überlegt, wie will ich denn arbeiten? Und ich habe mir so Blöcke überlegt, das hat jetzt, der eine Teil war wirklich so ganz organisatorische Dinge, wie viele Stunden will ich arbeiten, in welchem Umfeld will ich arbeiten, mit welchen Menschen will ich arbeiten, weil ich auch gemerkt habe, dass das unglaublich relevant ist, dass ich mir die Menschen aussuche, mit denen ich arbeite, weil die so viel Energie geben können oder Energie kosten können.
Mhm.
Und ich definiere es ganz genau, wie die Menschen sind, mit denen ich gerne arbeiten möchte. Und das ist wahnsinnig hilfreich in all meinen Tätigkeiten, auch in meiner Tätigkeit als Coach, weil ich dann sagen kann, hey, das ist ein Typ Mensch, mit dem will ich unbedingt arbeiten, oder ist es aber auch ein Typ Mensch, nein, das funktioniert nicht. Und dann lasse ich auch Opportunity sausen, wenn mir das nur anstrengend ist.
Ja.
Und auf der anderen Seite habe ich mir aber auch nicht nur diese organisatorischen Dinge überlegt, sondern ich habe mir auch überlegt, was möchte ich denn dieser Welt gerne mitgeben? Was ist mein Beitrag? Und man kann das in vielfältiger Art und Weise machen. Unter anderem, und das hätte ich nie gedacht, dass es so passiert, habe ich zum Beispiel auch eine Lehrveranstaltung an der Universität Wien, wo ich genau das leben kann. Daraus habe ich gelernt, es ist viel besser, sich nicht zu stark auf die Form einzuschränken, sondern sich viel mehr zu überlegen, wo möchte ich denn gerne einen Beitrag leisten und welche Botschaft möchte ich gerne der Welt vermitteln? Mhm. Und dann kommen die Gelegenheiten schon.
Ja, super. Das ist perfekt, ja. Super. Also du bist schon sehr nahe dran am Ikigai. Gell?
Das habe ich noch nie gehört, aber ja. Wenn du das sagst.
Das ist ein Modell, das so auf vier Fragen aufbaut, ja. Aha. Also was liebe ich?
Mhm.
Was kann ich gut?
Mhm.
Wofür gibt es einen Bedarf?
Mhm.
Und was kann ich für die Welt tun?
Ja.
Und wenn diese vier Komponenten zusammenkommen, dann bist du sozusagen Ikigai im Sinn des Lebens, wofür es sich lohnt, morgens aufzustehen.
Ah, super, dass du mir diesen Input gibst. Habe ich jetzt intuitiv gemacht, aber ich finde super, dass da ein Modell dahinter steht.
Ja.
Weil, ich glaube, ganz wenige Menschen stellen sich diese Fragen leider.
Ja.
Und ich kann nur, also, wenn ich das vorher gewusst hätte, da hätte ich keine Erkrankung dazu gebraucht, vielleicht.
Ja.
Aber es ist so elementar, dass man sich diese Fragen stellt.
Und oft braucht es einfach diesen Schubs aus diesen, aus diesen Glaubenssätzen raus. Ja. Nicht? Du hast ja auch selber gesagt, dass dich da verrannt und du wolltest unbedingt das und das, der einfach nochmal eine neue Perspektive bietet. Ja. Okay, du liebe Christina, vielen Dank, dass du uns schon so viel mitgegeben hast. Was würdest du denn abschließend unseren Hörerinnen und Hörern noch mitgeben? Welchen großen heißen Tipp hättest du noch im Köcher?
Der Tipp ist, folge deiner Freude.
Ja.
Und auch noch, also weißt du, wenn man jetzt so eine Geschichte hört oder wenn man das jetzt hört, was ich heute erzähle, das bedeutet nicht, dass das Leben nur positive Seiten hat, sondern das Leben hat trotzdem auch immer noch Schattenseiten und das Leben hat immer wieder Prüfungen für mich. Das Leben hat auch immer wieder Prüfungen und das ist ganz wichtig, wenn man sich auch auf den Weg begibt, aus etwas raus oder aus etwas Neuem, dass man das versteht. Das Leben besteht eben aus Höhen und Tiefen. Und auch wenn man sich umorientiert, wenn man was komplett Neues macht, dann ist es nicht so, dass alles happy-peppy ist, sondern es gibt auch diese Schattenseiten und es gibt diese Prüfungen im Leben. Also ich bekomme zum Beispiel immer wieder Prüfungen, inwieweit ich doch wieder in meine alte Welt zurückgehe. Ja, immer so Verlockungen. Und manchmal mache ich das auch. Mhm. Und dann denke ich mir so manchmal, das war jetzt nicht so gut. Aber das passiert, weil das Gehirn sucht immer nach dem, was man kennt. Also Sicherheit und Bequemlichkeit. Und das ist dann eine Prüfung, ob ich dann dem wieder, ob ich dem widerstehe oder nicht, sozusagen.
Ja.
Und ich glaube, wenn man sich auf den Weg begibt, was Neues zu machen und aus dem Hamsterrad auszusteigen, dann darf man sich das vor Augen führen, weil der Weg ist nicht immer leicht und es ist steinig und man hat Rückschläge. Und dann tendiert man leicht dazu zu sagen, oh, ich gehe jetzt wieder auf, ich gehe doch lieber wieder zurück. Ja. Habe ich mir vielleicht ein bisschen zu viel zugemutet. Aber es lohnt sich. Ja. Und ja, ich glaube, der Tipp ist wirklich der Freude folgen. Also zu dem, die vier Fragen, die du jetzt auch gerade nochmal gestellt hast, die würde ich vollkommen unterstreichen.
Ja, super. Du, vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und auch so offen über dein Leben gesprochen hast. Und ich danke dir ganz herzlich fürs Kommen. Wir werden deine Kontaktdaten natürlich in den Shownotes verlinken. Und ich wünsche dir jetzt auch noch eine weiterhin angenehme, schöne Reha und dass du gesund bleibst, wirst, wie auch immer.
Möglichst viel gesund bist.
Ja, super. Vielen Dank, liebe Christina. Und an unser liebes Publikum, vielen Dank fürs Einschalten und fürs Dranbleiben und uns immer wieder einschalten. Und ich freue mich, wenn ihr den Podcast bewertet oder auch weitererzählt, vielleicht jemanden, den es interessieren könnte. Und wir hören uns dann wieder in 2 Wochen. Baba!